Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Soka Fußball in Afrika. Die WM-Vorschau läuft und heute sprechen wir über den großen Underdog aus Afrika, über Kap Verde, das das vielleicht größte Märchen, das die Weltmeisterschaft 2026 bisher geschrieben hat. Ein kleiner Inselstaat, der zur WM fährt, vollkommen überraschend. Und ja, ich freue mich sehr drauf, heute wieder mit dir, Jonathan, über das Team von Kap Verde zu sprechen.
Ja, Kap Verde, du hast es richtig gesagt, eine große Sensation, dass sie bei der Weltmeisterschaft dabei sind. Es sind ja einige Mannschaften mit dabei, die es ja geschafft haben, mit Curaçao beispielsweise, mit Haiti. Also es sind coole Mannschaften auch dabei, von daher freue ich mich auch einfach für diese Nation, dass sie es geschafft haben, da ja bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein. Und ja, manche haben vielleicht dann auch zum Teil Bilder gesehen, Videos gesehen. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Und wie gesagt, man freut sich auch einfach für diese Nationen, für diese kleinen Nationen, dass sie auch einfach diese große Fußballbühne betreten dürfen.
Reden wir mal noch ein bisschen drüber, was Kap Verde überhaupt für ein Land ist und was das Ganze so sensationell macht. Es ist ein Inselstaat aus mehreren Inseln bestehend und es ist tatsächlich so, dass nur etwa 500.000 Menschen eben auf diesen Inseln leben und dass es mehr Menschen gibt in der Diaspora, die sich als Staatsbürger von Kap Verde sind, als auf der Insel selber, weil es eben so ist, dass das Land auch ein Stück weit eine traurige Geschichte hat und ein großer Umschlagort im Sklavenhandel immer war und deswegen auch große Häfen traditionell schon immer hatte, aus leider sehr traurigen Gründen. Aber dass es eben so ist, dass sehr viele Menschen auch die Insel verlassen haben, ob dann freiwillig, ob in späteren Jahren dann auch aus wirtschaftlichen Gründen. Aber es ist so, dass es eben auch eine große Gemeinde, eine Diaspora-Gemeinde in den USA gibt. Und was sehr schön ist in diesem Zusammenhang dann wieder, dass die größte eben in Boston tatsächlich ist, also in der Nähe vom Spielort von Kap Verde, sodass wir uns darauf freuen können, dass es doch einige Fans gibt, die ihr Heimatland dann bei der WM in ihrer neuen Heimat unterstützen können. Und ja, es ist so, dass in der Sportgeschichte, dass man im Basketball und im Handball schon mal bei einer WM dabei war, aber jetzt dieser Fußballerfolg, sich für eine WM zu qualifizieren, nochmal ja, eine neue Ebene ist und wirklich das größte sportliche Ereignis der Landesgeschichte sein wird, diese drei Gruppenspiele. Und es ist aber jetzt auch keine so große Sensation, wenn man so ein bisschen auf die letzten Jahre von Kap Verde blickt, denn es ist ein stetiger Aufstieg, den der Inselstaat hingelegt hat, der sich immer weiter professionalisiert hat in seinen Strukturen und auch sein Diaspora-Scouting professionalisiert hat. Wenn wir dann über die Mannschaft sprechen, merken wir, okay, da sind sehr viele Jungs dabei, die eben in Europa geboren sind, die in den großen Diaspora-Gemeinden eben in der Niederlande, in Frankreich, in vor allem natürlich Portugal als ehemalige Kolonialmacht. Und das ist natürlich auch diese WM, nochmal die Attraktivität für diese Diaspora-Talente steigert, sich für Kap Verde zu entscheiden, auch in Zukunft, wenn man sagen kann, ey, wenn du dich für die Nationalmannschaft von Kap Verde entscheidest, es gibt immer diese Perspektive WM, weil wir haben es ja schon mal geschafft. Also es ist, glaube ich, ein großes Signal an alle, die eben sich über die Welt verteilt haben, dass man doch gerne wieder für seine Nationalmannschaft der Wurzeln spielen kann. Und ein weiterer Effekt ist natürlich, dass es eine größere Sichtbarkeit für die Nationalmannschaft gibt, aber auch für diese einheimischen Talente, weil wenn die Welt über Kap Verde spricht, dann interessiert sich die Welt auch ein Stück weit mehr über den Fußball, der dahinter steht und es vielleicht dann größere Chancen gibt, auch dort gescoutet zu werden, wenn man eben fußballerisch auf den Inseln ausgebildet wurde. So viel jetzt erstmal zu dieser Einordnung. Über die Geschichte hinter dieser WM-Qualifikation kann ich dann später nochmal drauf eingehen, weil wir keinen Punkt haben, Afrika Cup 2026, den es zu besprechen gibt, weil sie nicht dabei waren. Aber was wir sehr wohl besprechen können, ist dieser sensationelle Weg zur WM, der sportliche Weg. In einer Gruppe mit Kamerun, Libyen, Angola, Mauritius und Eswatini hat man es geschafft, Erste zu werden. Und du kannst mir ja mal ganz kurz erklären, wie das funktioniert hat.
Ja, ja, relativ spannend. Ich habe ein, zwei Spiele geschaut gehabt, zum Teil auch das Spiel gegen Kamerun, wo sie im Hinspiel in Kamerun noch 4-1 verloren hatten. Sind aber erstmals ja, mit 0-0 reingestartet gegen Angola. Dann hatten sie aber gegen Eswatini 0-2 gewonnen gehabt, auswärts. Und dann kam das Spiel gegen Kamerun. Und auch das Spiel habe ich mir angeschaut gehabt. Und ich muss sagen, die haben das gar nicht mal so schlecht und so verkehrt gemacht. Also war eher die Mannschaft gewesen, die mehr den Ball hatte, gerade in der Anfangsphase, aber so ein bisschen die Ideen gefehlt haben, was mit dem Ball zu machen, da einfach eine gewisse Struktur zu haben. Die hatten zwar ja die Kontrolle gehabt, aber halt nicht diese komplette Dominanz, um dann letztendlich Torchancen zu kreieren. Ja, das hat dann so ein bisschen getäuscht gehabt, eventuell. Und ja, was aber ja zu dieser hohen Niederlage geführt hat, war letztendlich dann, ja, das waren drei Eckbälle gewesen für Kamerun, ein Elfmeter. Und ja, ich glaube, das war schon so ein Knackpunkt dann in diesem Spiel gewesen, weil einmal, ja, war das so gewesen, dass die dann einfach nicht gut aufgepasst haben und aus der Ecke dann das Tor gefallen ist per Kopf. Aber dann die anderen beiden Ecken, das waren eher kurz geführte Ecken gewesen, wo sie dann einfach ja sehr, sehr schläfrig waren und auch da relativ schnell und sehr, sehr einfach die Gegentore dann bekommen haben. Das war natürlich nicht so gut gewesen und dann auch durch einen Foulelfmeter und dementsprechend ist dieses ja hohe Ergebnis zustande gekommen. Aber wie ich schon gesagt habe, die konnten da schon mitspielen, mitzocken. Kamerun hat da jetzt auch nicht so viel angeboten gehabt, aber haben dann einfach ja über Standardsituationen letztendlich dieses Spiel dann zu Hause gezogen gehabt. Und ja, das war dann ja schon ein Niederschlag gewesen, aber die haben weitergemacht, ne? Auch sehr, sehr pragmatisch dann gespielt, haben es dann so umgestellt, dass sie dann eher mehr über Umschaltmomente kommen, weil die haben vorne schon Möglichkeiten. Werden wir auch später noch drauf zu sprechen. Ja, der Stürmer Livramento, der einfach sehr, sehr schnell ist, ein Tiefenläufer ist und der auch einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass die Kap Verde jetzt bei der Weltmeisterschaft dabei sind. Und ja, sie waren auch dann letztendlich auch defensiv einfach sehr, sehr stabil unterwegs und haben dann immer wieder ihre Nadelstiche dann gesetzt und haben dann ja ihre Spiele dann gezogen gehabt. Und dann kam das Spiel gegen Kamerun und das war ein komplett anderes Spiel gewesen, ne? Zu Hause gegen Kap Verde, gegen Kamerun war das eher so, dass sie da mehr diesen tiefen Block gespielt haben, Kamerun mehr den Ball hatte und die haben das so ein bisschen umgestellt und die haben dann letztendlich dann gemerkt, okay, wir können gegen Kamerun jetzt nicht so agieren wie im Hinspiel, wir übergeben denen den Ball, wir gucken eher, dass wir über Umschaltmomente kommen, eher sehr, sehr ja, pragmatischer Ansatz letztendlich. Und dann gab es dieser eine Moment gewesen, wo Kamerun einfach in der Restverteidigung nicht so gut war und dann ein 50-Meter-Sprint, glaube ich, mit im Ball war. Ich hatte es schon vorhin erzählt gehabt, Livramento, der Spieler, der wirklich brutal schnell ist, muss ich sagen. Ich glaube, der ist wirklich aus der eigenen Mittellinie gestartet und hat den Ball selbst sogar gewonnen gehabt. Läuft da durch drei, vier Leute durch, läuft alleine auf Onana und er macht dann das Tor und dann, ja, grenzenloser Jubel, der dann war. Das war wirklich Wahnsinn gewesen. Hatten dann aber natürlich zum Schluss ein bisschen Glück gehabt, weil Kamerun nochmal gekommen ist. Und ja, haben aber das Spiel dann überstanden und dann dieses ganz, ganz wichtige Spiel gezogen mit 1-0. Und dann war eine riesen Euphorie gewesen. Es war ja wirklich Wahnsinn. Es gab einen Blattsturm, obwohl sie ja noch nicht qualifiziert waren für den Moment. Aber ich glaube, dieses Spiel geht wahrscheinlich so in die Geschichte ein von den Kapverden, weil das natürlich ein ja historischer Moment war. Und dann hatten sie dann gegen Libyen im nächsten Spiel so einen Matchball gehabt. Den haben sie aber verfehlt. Da haben sie 3-3 gespielt. Ein sehr wildes Spiel. Da hatten sie die Chance gehabt, um alles klar zu machen, haben es aber nicht geschafft. Kamerun dann nochmal rangerückt, aber die hatten dann im letzten Spiel gegen Eswatini haben sie dann 3-0 gewonnen gehabt und haben sie dann das Ticket gelöst. Und ja, ein unfassbarer Moment gewesen, die Bilder, die Videos, die da zu sehen sind. Also ich kann da nur jedem empfehlen, einfach mal reinzuschauen auf YouTube. wirklich sehr, sehr schön. Da freut man sich einfach mit, dass so eine kleine Nation mit dabei ist. Und ja, was ich einfach beeindruckend finde, dass sie dann während der Qualifikation einfach einen Lerneffekt hatten. Wie gesagt, gegen Kamerun hatten sie noch damals 2024 gespielt gehabt, im Juni 4-1 verloren, kein so schlechtes Spiel gemacht, aber einfach dann ein bisschen was umgestellt von der Art und Weise, wie sie spielen. Und dann, ja, knapp 1,5 Jahre später, das war dann 2025 im September, dann 1-0 gewonnen gegen Kamerun und ja, dann das Ticket dann letztendlich dann gelöst im allerletzten Spiel. Und ja, das ist so dann ein bisschen die Geschichte von denen. Und ja, Kap Verde ist cool, dass sie dabei sind. Ich freue mich. Ich habe die Bilder gesehen, die Videos gesehen. Hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Und bin einfach sehr, sehr gespannt, wie sie sich präsentieren werden. Natürlich werden sie ein klarer Underdog sein. Aber die haben sich das erarbeitet, muss ich sagen. Und auch Kamerun, ja, muss man auch sagen, haben auch gepatzt gehabt, zwei, dreimal. Aber ja, das ist dann so im Fußball. Kap Verde hat es dann genutzt. Und letztendlich sind sie mit dabei. Und eine coole Story auf jeden Fall. Und freue mich sehr drauf, die zu sehen bei der WM.
Wie du sagst, wenn die anderen schwächeln, dann musst du halt auch da sein. Und es ist ja auch eine Qualität, sowas auszunutzen, wenn Kamerun eben so eine schwierige Zeit hat. Ich glaube, das haben auch viele mitbekommen. Mit diesem Krach um Trainer Marc Priest, der sich immer wieder mit Verbandspräsident Samuel Eto'o angelegt hat, bevor er dann vor dem Afrika-Cup, also nach der WM-Quali, gegangen wurde. Da gab es viel Unruhe, aber die Kap Verde hat es genutzt und darf jetzt zur WM fahren. Wie gesagt, kein Afrika-Cup 2026. In Marokko waren sie nicht dabei. Und da fragt man sich natürlich, wie kann das denn sein, dass man zu den 10 besten Nationen gehört auf der einen Seite und sich für die WM qualifiziert, aber auf der anderen Seite nicht zu den 24 besten und sich für den Afrika-Cup qualifiziert. Da bin ich auch mal so ein bisschen auf Spurensuche gegangen, wie man das Ganze denn begründen kann oder ob man da überhaupt Gründe finden kann. Und da will ich mich auch nicht mit fremden Federn schmücken. Es ist so, dass es gibt einen schottisch-kenianischen Journalisten Alistair Howarth, der war bei diesem entscheidenden Spiel gegen Eswatini am letzten Spieltag in Kap Verde dabei, hat viel recherchiert, hat mit den Verbandsmenschen gesprochen und hat das Ganze dann auch ja, veröffentlicht und hat mir dann da auch ein sehr gutes Bild gegeben, dadurch, was denn da so unterschiedlich gelaufen ist. Und ich finde es sehr, sehr, einen sehr, sehr spannenden Einblick, weil es tatsächlich einfach so ist, dass man im Afrika Cup, in der Afrika Cup Quali, Letzter geworden ist, in einer Gruppe mit Ägypten, Botswana und Mauretanien. Und zumindest Botswana und Mauretanien würde man jetzt mal erst auf den ersten Blick sagen, sind eigentlich vom Potenzial her schwächer besetzt als Kap Verde. Und dann wieder in der WM-Quali überflügelt man Kamerun. Wie kann das passieren? Ist aber ein Stück weit zumindest begründbar mit den Voraussetzungen, die für die Mannschaft geherrscht haben, weil man sich im Rahmen der WM-Qualifikation eben auf Fördergelder aus dem FIFA Forward Fund beworben hat. Das ist so ein Fördertopf, aus dem kleinere Nationen Geld rausziehen können, um eben die Infrastruktur voranzubringen, um aber auch eben Länderspielreisen zu organisieren. Und da aus diesem Fund sind etwa 2 Millionen Dollar an den Nationalen Fußballverband geflossen. Und ich glaube, das kann man sich immer gar nicht so vorstellen, was durch diese Länderspielreisen gerade in Afrika für Kosten entstehen. Weil es ist nicht so, dass man in dem Fall jetzt hat, einfach ein Flugzeug bucht, das dann von Kap Verde nach Libyen zum Beispiel fliegt. Da spielt man dann, da fliegt man wieder zurück und alles ist fertig. Sondern die Spieler von Kap Verde sind wirklich komplett über die Welt verteilt. Da gibt es einige, die spielen in Amerika, spielen einige in Osteuropa, spielen einige in größeren Ligen in Europa. Und du musst für jeden Einzelnen musst du diesen Bu Flug buchen. Du musst für diese große Delegation, die ja dann auch bei diesen WM-Quali-Spielen zusammenkommt, musst du Hotels buchen. Und es ist ein Unterschied, ob ich einen Tag vorher anreise oder ob ich 3, 4 Tage vorab anreise, um mich zu akklimatisieren. Und diese teuren Auswärtsreisen, die konnten einfach in der WM-Qualifikation wesentlich professioneller durch dieses Geld von der FIFA organisiert werden. Und da gibt es auch eine konkrete Zahl, muss ich das mal vorstellen, das vorletzte Spiel in Libyen, das du angesprochen hast, dieser Matchball, der hat insgesamt 400.000 Dollar gekostet. Nur alleine diese Reise zu diesem Spiel und zurück, was man schon sagen muss, was für so einen kleinen Verband, der auch wenig Sponsoreneinnahmen hat, der auch keine riesige Wirtschaft im Land dahinter hat, dass die Regierung Geld zuschießen könnte, eine riesige Herausforderung ist. Und das konnte einfach wesentlich professioneller in der WM-Qualifikation organisiert werden, wohingegen im Vergleich du dürfst dieses FIFA Forward Money eben nicht in der Afrika Cup Quali einsetzen, weil das ein CAF-Wettbewerb ist, der vom afrikanischen Fußballverband organisiert wird. Und dadurch muss man da an ganz vielen Stellen Kosten sparen. Das heißt, ich reise später zu den Spielen an. Die Spieler reißen teilweise Linie an zu den Spielen direkt. Das heißt, ein Spieler fliegt dann von Rumänien nach Botswana. Kann man sich vorstellen, wie oft man da umsteigen muss auf dem Weg, damit auch noch der billige Flug gebucht wird. Und das war es dann eben so, dass bei dem Auswärtsspiel in Botswana ist man erst am Abend vor dem Spiel, also wirklich spät in der Nacht, um 22 Uhr etwa gelandet in Botswana, musste aber am nächsten Tag um 15 Uhr schon wieder spielen. Man hat dann sogar noch versucht, in Gaborone, in der Hauptstadt von Botswana, ein Abschlusstraining zu machen, um sich zumindest so ein Stück weit an die Bedingungen zu gewöhnen und sich darauf einzustellen, was denn da einen am nächsten Tag erwartet. Ja, das Flutlicht ist ausgefallen. Das Training musste nach wenigen Minuten abgebrochen werden. Und man muss einfach generell sagen, unprofessionelle Bedingungen, was du häufigere Geschichten hast in der Afrika-Cup-Quali. Aber in Kap Verde ist es einfach extrem dieser Unterschied. Und das ist eben einer dieser großen Ansatzpunkte, die man finden kann, wieso man so viel besser performt hat in der WM-Quali als in der Afrika-Cup-Quali. Es ist natürlich nicht nur damit zu begründen, weil natürlich trotzdem die gleichen Spieler 90 Minuten auf dem Platz standen gegen Botswana wie gegen Libyen und natürlich auch sportlich Fehler gemacht wurden. Und wenn man in einem schlechten Flow drin ist, ist es natürlich auch so, dass der schwieriger aufzufangen ist, wenn diese Afrika-Cup-Quali in 3 Monate gepresst ist, als diese FIFA-WM-Quali, die ja von 2023 bis 2025 ging, wo man auch mal kürzere, schwächere Phasen auffangen kann, indem man zum Beispiel wie Kap Verde eben ein sehr, sehr starkes Jahr 2025 spielt, wo man nicht verloren hat. Das heißt, das sind so ein bisschen die Gründe, die man dafür finden kann, warum es bei der WM so gut aussah und beim Afrika-Cup so ja, schlecht kann man auch nicht sagen, weil es ist auch nicht der Anspruch von Kap Verde, dass man jedes Mal im Afrika-Cup dabei ist. Aber trotzdem ist es natürlich ein Stück weit was vielleicht auf den ersten Blick Fragen aufwirft und wo ich jetzt ein bisschen vielleicht Licht in diese ganze Thematik reinbringen konnte. Und wo man auch ein bisschen Licht wahrscheinlich reinbringen muss für die große Weltöffentlichkeit, ist die Mannschaft, weil es sind einfach nicht die großen Namen, die man sonst bei Nationalmannschaften findet, sondern viele Underdogs eher. Wer ist denn dir da so aufgefallen und was willst du zur Mannschaft so ein bisschen sagen?
Ja, musste ich auch natürlich so ein bisschen rein. Du hast es natürlich richtig gesagt. Das ist jetzt nicht die Nation mit den Topstars, die dann irgendwo in Europa dann unterwegs sind. Aber die haben schon ein paar gute Spieler, die das einfach dann, sage ich jetzt mal, getragen haben. Da würde ich jetzt einfach mal anfangen. Bei Ryan Mendes, der Kapitän, der All-Time-Topscorer, sage ich jetzt mal, für die Kap Verde, hat, glaube ich, schon mehr als 20 Tore gemacht. Das ist eher ein Spieler, der über den Flügel kommt, der schon erfahren ist, schon einige Spiele ja gemacht hat und dementsprechend auch für ihn, glaube ich, generell als Kapitän, als Führungsperson für die Kap Verde einfach eine Figur und wird da ein wichtiger Bestandteil sein für diese Mannschaft. Ich glaube, dass er das auch handeln wird und es auch natürlich eine sehr, sehr emotionale Sache ist für ihn. Ja, auf der anderen Seite hast du dann im Mittelfeld, ich sage jetzt mal schon ein Motor im Mittelfeld mit Jamiro Monteiro, der spielt bei der Eredivisie, auch eigentlich eher ein Spieler, der gegen den Ball sehr gut ist, sehr, sehr wichtig, sehr zweikampfstark ist, so ein Verbindungsspieler auch zwischen Abwehr und Sturm, Mittelfeld. Und letztendlich wird er sehr, sehr wichtig sein, weil Kap Verde wird natürlich defensiv sehr, sehr gefordert werden, das ist ganz klar. Ich glaube, das Auftaktspiel haben sie auch gegen die Spanier, die sehr auf Ballbesitz natürlich aus sind und da ist es sehr, sehr wichtig, dass du auch Spieler hast, die letztendlich gegen den Ball einfach sehr, sehr gut sind. Und dann hast du natürlich auch einen Abwehrchef, der sehr robust ist mit Roberto Lopez. Ich glaube, der wird auch irgendwie Pico genannt, habe ich gelesen. Sehr kopfballstark, sehr robust, der einfach gegen den Ball sehr wichtig sein wird. Generell müssen alle sehr gut und sehr, sehr fleißig sein gegen den Ball. Und dementsprechend wird auch auf ihn, sage ich jetzt mal, Verlass sein müssen. Und dann habe ich schon vorhin angesprochen gehabt, er war der Entscheider gewesen letztendlich für das WM-Ticket. Dylan Livramento, Stürmer, der einfach sehr abschlussstark ist, muss ich sagen. Sehr abschlussstarker Spieler, der sehr schnell ist, also perfekt für das Spiel, was die Kap Verde ziehen muss, ja, um Punkte zu holen, um irgendwie weiterzukommen. Und er ist ein Spieler, den musst du gut absichern, weil sonst ist er weg. Also wie gesagt, also dieser Sprint, der war Wahnsinn gewesen, über 50, 60 Meter. Ja, und da bleibt er noch cool und macht das Ding dann weg. Und dementsprechend ist auch er ein Schlüsselspieler, ganz, ganz wichtig für vorne letztendlich ihn einzusetzen, ihn auch in seinen Stärken, sage ich jetzt mal, zu bringen. Ja, also so, er wird jetzt nicht derjenige sein, der sich fallen lässt und die Bälle dann klemmt und klatscht und dann wieder in die neuen Räume geht, sondern er wird der Spieler sein, der einfach auf diese Momente lauern wird und auch muss, um letztendlich seine Stärke, seine Sprintfähigkeiten einzusetzen und dann letztendlich probiert, da Tore zu erzielen und auch letztendlich für Entlastung zu sorgen, dass die Kap Verde nicht nur den tiefen Block bespielt, sondern auch letztendlich auch mal Entlastung hat, um auch mal den Ball vorne zu haben, vorne zu halten. Und ja, das sind so die Spieler, die so am auffälligsten sind. Aber man muss auch sagen, die haben auch einen Trainer mit Bovista, der das ja einfach sehr, sehr gut gemacht hat und die Jungs einfach sehr, sehr gut eingestellt hat während den Spielen. Und es kommt nicht von irgendwo, dass sie beide gekommen sind und den Platz 1 belegt hat, um sich zu qualifizieren.
Gibt aber ja auch noch so ein paar Entscheidungen, die er dann treffen muss, weil auf der Torwartposition gab es jetzt nochmal zuletzt ein bisschen Bewegung, weil ich habe ja gesagt, WM immer sehr attraktiv dann für Spieler, die ihre Wurzeln auf Kap Verde haben, dann auch zu sagen, okay, dann nehme ich die Einladung doch mal an, weil es ist jetzt so, dass CJ Dos Santos, der ist der Ersatzkeeper von San Diego FC in der MLS, gesagt hat, okay, ich entscheide mich für den Verbandswechsel, ich bin bereit, ich zockt bei der WM für Kap Verde, ist jetzt die Frage, ersetzt man ihn, der vielleicht das größere Talent erstmal ist und auch vielleicht am Fuß ein bisschen besser ist, ersetzt man Stammkeeper Fosinha, der während der WM 40 Jahre alt wird, der seit 2012 Stammkeeper in der Nationalmannschaft ist, aber auch ehrlicherweise diese Saison kein unumstrittener Stammspieler in der zweiten portugiesischen Liga war. Also es ist immer so eine, ich glaube, so eine schwierige Entscheidung, weil du hast sehr viele sehr besondere Geschichten in diesem Team von Kap Verde, die sich über Jahre auch jetzt aufgebaut haben. Und da ist dann natürlich schon so eine spannende Frage. Entscheidest du dich für Fosinha? Eigentlich logisch. Der Mann steht seit 14 Jahren bei der Nationalmannschaft im Tor, hat natürlich seine Schwächen, wird auch 40, ist nicht mehr der athletische, ja, wird nicht mehr die athletische Power haben, die er vielleicht noch vor 10 Jahren hatte. Oder setzt du auf CJ Dos Santos, der vielleicht auf sich dein Stammkeeper für die nächsten Jahre sein wird und der in der MLS ja auf einem, zumindest unter guten Bedingungen, auf einem ordentlichen Niveau trainiert diese Saison. Nur letzte Saison war er noch Stammkeeper, ehrlicherweise. Und so eine zweite Frage, die sich stellen muss: Wie sehr baut der Innenverteidiger Logan Costa von Villarreal ein, der laut Transfermarkt der wertvollste Spieler im Kader ist, aber eben die gesamte Saison mit einem Kreuzbandriss raus war und jetzt erst vor kurzem wieder fit geworden ist? Wie geht man damit um? Bei Logan Costa ist es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, weil er einfach ja so eine herausragende Qualität im Vergleich zu seinen Teamkollegen hat, dass man sagt, okay, ich habe meinen Abwehrboss Roberto Lopez, da kann ich dann vielleicht auch einen, der nicht top eingespielt ist, neben ihn stellen. Die beiden kennen sich aber natürlich auch. Und aus deutscher Sicht, was vielleicht noch erwähnenswert ist, ist, dass man mit Sidney Lopez Cabral einen Spieler im Kader hat, der vor 1,5 Jahren noch in der dritten Liga für Viktoria Köln gespielt hat und dann einen beachtlichen Aufstieg hingelegt hat. Also er ist dann nach der Saison zu Estrella Amadora gewechselt im Sommer 2025 und jetzt hat im Winter schon wieder für 6 Millionen zu Benfica Lissabon, also auch ein Leistungsträger, der da entweder auf der linken oder Rechtsverteidigerposition spielen wird und den vielleicht zumindest die Kölner, zumindest die Viktoria Köln-Fans, ein bisschen im Kopf haben werden. Du hast ihn auch schon mal kurz angerissen, Bobista, der Coach. Seit Januar 2020 ist damit der dienstälteste Trainer aller afrikanischen Teams. Und ja, was ist dir bei ihm aufgefallen in den Spielen? Wie wirkt er auf die Mannschaft?
Ja, es ist ein ruhiger Typ, aber kann auch sehr emotional sein. Ist ein Trainer, der einfach anpassungsfähig ist, ne? Ich hatte es vorhin erwähnt gehabt, die einfach ja den Ansatz einfach gewählt haben, probieren mitzuspielen, die Gegner auch zu beschäftigen, den Gegner laufen zu lassen, was aber dann ein bisschen schief gegangen ist. Auch in dem Spiel gegen Kamerun, als sie da im Hinspiel 4-1 verloren haben, ja, da ist er auch so ein bisschen aus sich herausgekommen und war da schon sehr, sehr sauer und enttäuscht, ja, dass man da einfach gerade bei den Eckbällen da so schläfrig war. Und letztendlich ist es aber auch ein Verdienst eines Trainers, dann auch Sachen anzupassen, ne, und hat dann es geschafft, sage ich jetzt mal, defensive Stabilität reinzukriegen, klare Rollen zu verteilen. Klar, oder die Spielweise, der Ansatz ist sehr pragmatisch, aber erfolgreich. Und das ist letztendlich sein Verdienst und sein Erfolg, warum die Mannschaft ja es geschafft hat. Ja, diese Sensation, muss man sagen, geschafft haben. Und ja, ich glaube auch, dass diese Art und Weise, wie er ist, zu den Spielern vom Typ her, diese Anpassung immer wieder vorzunehmen, kann es auch ein wichtiger Schlüssel sein für eine Weltmeisterschaft, weil letztendlich beim Turnier geht es nicht darum, dass du viele große Abläufe hast, sondern es geht darum, das Beste und das Maximum rauszuholen aus deiner Mannschaft. Und das traue ich ihm definitiv zu, dass er da diese Mannschaft so an den Punkt bringen wird, dass sie da übers Leben laufen werden, ne? Dass sie da einfach um jeden Zweikampf, sage ich jetzt mal, gewillt sind zu gewinnen. Und dann probieren sie natürlich ihre Stärken letztendlich nach vorne auszuspielen. Ich bin auch froh, dass du ihn vorhin genannt hattest, hatte ich vorhin tatsächlich vergessen. Sidney Capral, auf jeden Fall ein sehr guter, kreativer Außenverteidiger, der auch die Linie hoch. Also kann ich mir auch vorstellen, dass die ihn auch ein bisschen nutzen werden, um letztendlich relativ hoch mit ihm zu schieben, dass er auch Angriffe über die rechte oder linke Seite initiieren können, ja, weil er ist auch jemand, der sehr viele Chancen kreiert, dadurch, dass er ja ein sehr, sehr aktiver Außenverteidiger ist und dementsprechend die Stürmer, die Flügelspieler auch füttert mit Bällen und ich glaube, er wird es schaffen, letztendlich das Maximum aus der Mannschaft rauszuholen, die Profile, die er hat, bestmöglich einzusetzen und dann wird es natürlich trotzdem ja sehr, sehr schwierig werden, das ist ganz, ganz klar und nichtsdestotrotz bin ich da einfach sehr, sehr gespannt, aber auch irgendwo zuversichtlich, dass sie Spiele ziehen können, ich meine, spielen auch gegen Saudi-Arabien. Ist eine Mannschaft, die auch nicht zu unterschätzen ist, ganz klar. Ist auch mittlerweile eine gute Mannschaft, eine erfahrene Turniermannschaft auch. Aber auch da glaube ich, dass sie das gut handeln werden. Und ich habe es auch bei der ersten Episode mit Kongo ja gesagt gehabt. Ich glaube, da geht es auch einfach darum, letztendlich das zu genießen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Kap Verde eine Weltmeisterschaft spielt. Du hast es richtig gesagt. Beim Afrika Cup nicht dabei, dafür aber bei der Weltmeisterschaft, ja, aber ist jetzt beispielsweise bei Ghana ja auch so, über die werden wir auch ja in den nächsten Episoden ja noch sprechen. Dementsprechend, ja, sollen sie das genießen, sollen diese Freude haben, das aufzusaugen. Es ist keine Selbstverständlichkeit für Kap Verde, eine Weltmeisterschaft zu spielen. Werden sie alles reinhauen, alles rein investieren und die haben natürlich einen Trainer, der einen guten Plan erstellen wird, der ja guckt, dass die organisiert sind, diszipliniert und dass eine ja, Mannschaft zusammengebaut wird, eine erste Elf, die das umsetzen kann.
Wenn wir nochmal ein bisschen in seine persönliche Historie eintauchen, ist ja so, dass er selber auch Nationalspieler von Cap Verde gewesen ist, hat in Spanien, Angola und Portugal gespielt, also hat jetzt nicht die Weltkarriere hingelegt, aber trotzdem zu den damaligen Zeiten, als es sicherlich noch mal ein Stück weit schwieriger war, von Cap Verde nach Europa zu kommen. Trotzdem ein spannender Weg ist dann auch Clubtrainer gewesen. Also er war erst Co-Trainer bei der Nationalmannschaft, ist dann in den Clubfußball von Cap Verde und Angola gewechselt. Also es ist schon jemand, der auch anpassungsfähig ist, würde ich sagen, der sagt, ich arbeite mit den Voraussetzungen, die ich habe, weil ich kann mir vorstellen, beziehungsweise ich weiß es, der Clubfußball in Kap Verde ist nicht professionell. Da spielen keine Profis, sondern da spielen, ja, wie bei uns, vielleicht unter Landesliga-Bedingungen Spieler, die tagsüber arbeiten gehen, abends ins Training gehen und dann am Wochenende Fußball spielen. Das heißt, auch unter diesen Bedingungen hat er schon gearbeitet, zeigt auch diesen Weg, den er zurückgelegt hat, dass er jetzt halt auf eben die Trainer treffen wird, er auf einer Stufe dann quasi steht, so mit einem Julian Nagelsmann, einem Thomas Tuchel, die vielleicht Lichtjahre entfernt waren, noch vor ein paar Jahren, als er noch im Clubfußball von Cap Verde war. Aber jetzt stehen sie da gemeinsam an der Seitenlinie und das ist, glaube ich, auch ein Erfolg, Und das ist auch sowas, was sinnbildlich dafür ist, wie groß das eigentlich ist, was Kap Verde da erreicht hat. Und ich glaube, da ist er jetzt schon der legendärste Coach der Geschichte des Landes. Obwohl, da muss er gar nicht viel erreichen, weil er hat schon 2021, waren sie beim AFCON dabei in Kamerun, hat sie ins Achtelfinale geführt. 2024 waren sie auch dabei in der Elfenbeinküste, sind damals überraschend ins Viertelfinale gekommen. Und ich weiß noch, ich habe das Spiel gegen Mosambik damals in Abidjan im Stadion gesehen und es war einfach beste Unterhaltung, weil die Außenspieler waren richtig gut. Da hat Bebe damals noch, glaube ich, so einen Schuss aus 45 Metern einfach aufs Tor gezogen und der Tor von Mosambik hat in sich selber reingeschmissen. Also es war ein sehr unterhaltsames Spiel, was ich vorher nicht gedacht hätte, als ich gesehen habe, okay, Kap Verde, Mosambik. Naja, schauen wir mal, was wird. Aber es ist dann sehr gut geworden und deswegen hoffe ich auch drauf, dass sie uns bei der WM da so ein Stück weit überraschen werden und auch ein bisschen begeistern werden und dass die Spieler da ihre eigene Geschichte schreiben, weil es tatsächlich auch die erste WM-Teilnahme für Kap Verde ist und auf die Einwohnerzahl bezogen ist man damit die drittkleinste Nation, die jemals an der WM teilgenommen hat. Nur Island hatte noch weniger Einwohner. Curaçao auch, wobei Curaçao immer dieser Sonderfall ist, weil man ja eigentlich eine Überseeregion der Niederlande ist und offiziell nicht ein unabhängiger Staat ist. Das heißt, je nach Zählweise entweder die zweitkleinste Nation oder die drittkleinste Nation, die jemals an einer WM teilgenommen hat. Du hast es schon kurz angesprochen, Spanien, Saudi-Arabien, kommt noch Uruguay dazu, dann hat man eine, sag ich mal, ja doch starke Gruppe erwischt, aber auch da wieder. Wenn man das Ganze als ein Stück weit auch als Erlebnis sieht, ist es natürlich trotzdem cool, sich mit solchen Mannschaften zu messen und auch zu sehen, ey, ich treffe da auf so einen Lamine Yamal, ich treffe da auf einen Gavi Petri, wo stehe ich denn im Vergleich zu denen? Also glaube ich auch, dass das eine einmalige Erfahrung ist und grundsätzlich hast du ja auch schon gesagt, Saudi-Arabien ist wahrscheinlich der Gegner, mit dem man sich dann um Platz 3 messen wird, oder?
Ja, das denke ich schon. Gegen Spanien wird es einfach schwierig werden. Da muss wirklich einiges zusammenkommen, damit die da was holen. Genauso wie Uruguay, die natürlich auch eine Mannschaft ist, die ja lange dabei ist bei Weltmeisterschaften und auch qualitativ einfach etwas besser aufgestellt ist. Und dementsprechend ja, muss man auch realistisch sein und sagen, dass es einfach sehr, sehr schwierig wird, da Punkte zu holen. Und gegen Saudi-Arabien. Vielleicht schaffen sie es da in diesem Spiel eine kleine Überraschung, eine kleine Situation zu holen. Und dann wäre das ja auch eine coole Story, eine coole Geschichte, wenn sie da es schaffen würden, einen Sieg einzufahren oder einen Punkt zu holen. Und das traue ich denen gegen Saudi-Arabien auf jeden Fall zu. Wie gesagt, Saudi-Arabien auch eine gute Mannschaft, letztendlich auch eine erfahrene Mannschaft, die öfters ja bei Weltmeisterschaften dabei sind. Deswegen wird es auch gegen die eine schwere Aufgabe werden. Aber ich würde es mir einfach wünschen, dass sie vielleicht da einen Sieg einfach holen. Und ich glaube, ob sie dann weiterkommen oder nicht, für alle Beteiligten ist es eine Riesensache. Die sollen es genießen, die sollen da Freude haben. Und ja, sehe aber leider, muss ich sagen, keine großen Chancen, um da irgendwie weiterzukommen tatsächlich, ja.
Ja, und das merkt man ja auch vielleicht so ein Stück weit hier jetzt in der Vorschau, während man bei anderen Teams, vielleicht beim Senegal oder so, ein bisschen tiefer in die Mannschaft eintaucht, wo man dann auch einfach mehr zu besprechen hat, ist Kap Verde so ein Teilnehmer der Narrative, wo man einfach die Geschichte dahinter sehen muss, wo man die Geschichte dahinter erzählen muss, um diese Tragweite dieser WM-Qualifikation zu verstehen, zu verdeutlichen, was man vielleicht noch abschließend zur jetzt anstehenden WM sagen muss. Also der Reiseaufwand, der wird schon gut werden für Kap Verde. Ne? Also man spielt in Atlanta, Miami und Houston. Also hat man dann am Ende fast 2000 Meilen auf dem Tacho. Da hat man zumindest dann auch mal schöne Städte mitgenommen. Und ja, wie ich es ganz am Anfang mal erwähnt habe, es gibt eine Diaspora-Gemeinde in Amerika von Kap Verde. Und da werden dann die Fans auch, denke ich, hinterherreisen. Und da werden wir dann vielleicht auch coole Bilder auf den Tribünen sehen. Zum Abschluss der Folge will ich nochmal ein Stück weit drauf eingehen, was das Ganze nochmal so besonders macht. Das haben wir jetzt alles schon besprochen, aber nochmal auf die Geschichte des Fußballs auf Kap Verde so ein Stück weit einzugehen, um zu verdeutlichen, wie weit Bubista sein Team da gerade eigentlich geführt hat und was das für eine Bedeutung hat, weil man tatsächlich im Jahr 2000, also Anfang dieses Jahrtausends, noch auf Platz 182 der Weltrangliste stand, also mit Nationen, die ja kann man vergleichen mit Ländern vielleicht wie Somalia, Sao Tome und Principe, die sehr weit weg sind von der WM-Qualifikation aktuell. Und man hat es geschafft, eben sich da Stück für Stück nach oben zu arbeiten. Und ich habe mal mit einem kapverdischen Journalisten beziehungsweise mit einem Blogger gesprochen, der mir das Ganze auch ein bisschen erzählt hat, wie dieser unglaubliche Aufstieg zustande gekommen ist. Er wohnt selber in Frankreich, spielt, glaube ich, auch da Fußball, aber hat sich eben, ja, ist seit Jahren dabei, begleitet das Ganze. Und er hat auch gesagt, dass es tatsächlich so ist, dass man das verknüpfen muss mit der Geschichte der Diaspora-Spieler. Weil es war schon immer so, dass Kap Verde auf Spieler gebaut hat, die in Europa gespielt haben. Aber blickt man auf Anfang des Jahrtausends, dann waren das eben Spieler aus der dritten Liga in Portugal, vielleicht Spieler, die in Angola gespielt haben, auch teilweise zweite Liga in Angola. Also einfach von der Qualität her nicht vergleichbar mit den Spielern, die heute dabei sind. Und 2008 ist es dann angelaufen, dass der portugiesische Coach João de Deus mit seinem Assistenten Lúcio Antunes zum Verband gestoßen ist und der dann eben diese Evolution angestoßen hat, der dafür gesorgt hat, dass es mittlerweile drei hauptamtliche Diaspora-Scouts beim Verband gibt. Der eine in Europa stationiert, der eine in Angola und der eine, glaube ich, auf Kap Verde, die aber eben ja quasi nichts anderes machen, außer den Kontakt zu den Spielern halten in der Diaspora, relativ früh auch schon aufnehmen, um die Spieler relativ früh dazu zu bewegen, für Kap Verde zu spielen und erstmal zu identifizieren, wer darf denn überspielen, weil man kann sich das ja nicht vorstellen. Ich gehe jetzt bei Google ein, welche Spieler in den portugiesischen Nachwuchsmannschaften haben denn Wurzeln auf Kap Verde? Das gibt es nicht, sondern das ist eine tiefe Recherche. Du musst mit Leuten in Kontakt treten, was natürlich das Social Media und das Internet einfacher gemacht hat, aber es ist einfach sehr viel Arbeit, auch on ground in Portugal zu sein, in Portugal zu schauen, welche Spieler kämen denn für uns in Frage, dann den Kontakt aufzubauen zu den Eltern, zu dem Spieler selber. Und all das ist eben 2008 angestoßen worden, den ganzen Prozess zu professionalisieren und eben besonders dieser Assistent Lúcio Antunes, der später auch dann Chefcoach geworden ist von Kap Verde, der ist da diese Schlüsselfigur, der dann übrigens auch später den Co-Trainer Bubista hatte, ja, also sagen wir mal unter ihm gelernt, Bubista dann. Und über die Zeit hat man es dann eben geschafft, Spieler wie einen Ryan Mendes, der mittlerweile 36 ist, für die Nationalmannschaft zu begeistern. Und so ist es dann gekommen, dass man sich Stück für Stück nach oben gearbeitet hat, von Weltranglistenplatz 182 auf, ja, das wäre natürlich jetzt wichtige Recherche gewesen, wo steht man aktuell, kann ich dir gar nicht sagen, aber darf ja hier gerne selber nachschauen. Aber auf jeden Fall, dass man es von diesem Platz 182 in der FIFA-Weltrangliste zur WM geschafft hat und das finde ich einfach beeindruckend, wenn man dann auch diese ganzen Hintergründe mal so erfährt, was steckt da dahinter, wie viele Menschen waren daran beteiligt über die Jahre, das Ganze umzusetzen und deswegen freut es mich einfach, dass auch eben Ryan Mendes als doch so ein bisschen der Vorreiter auch, der vielleicht auch die Tür für andere Spieler geöffnet hat von seiner Qualität, sich für Kap Verde zu entscheiden, dass er jetzt als großen Abschluss seiner Karriere diese WM geschenkt bekommt und wholesome Story, ich glaube die Feel-Good-Story aus Afrika bei dieser WM und was gibt's da aus deiner Sicht dann noch zu sagen? Ich hoffe mal, du hast jetzt kurz auf dem Handy nachgeschaut, auf welchem FIFA-Weltranglistenplatz sie stehen.
Ich hatte gerade Transfermarkt offen gehabt und sind auf Platz 69 aktuell.
Ja, ja, über 100 Plätze gut gemacht, also da kann man echt nichts sagen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, wir haben schon einiges gesagt. Für Kap Verde ist es eine ganz, ganz besondere Geschichte. Und auch, wie du es richtig gesagt hast, ja, für so einen Ryan Mendes, der jetzt einfach dieser Vorreiter war, letztendlich, um sich für Kap Verde zu entscheiden und für die zu spielen. Und letztendlich für alle Spieler, die dabei sind. Eine Weltmeisterschaft ist immer was Besonderes. Aber gerade für diese kleinen Nationen ist das noch spezieller einfach. Ne? Die Geschichte an sich, wie das zustande gekommen ist. Die Bilder, Vorfreude, jetzt auch einfach diese auf diese Weltmeisterschaft. Die ist einfach extrem cool und ich glaube, wir können uns einfach auf eine Mannschaft freuen, die einfach Lust hat, Teil dieser Weltmeisterschaft zu sein. Und wir werden sehen, wie sie sich verkaufen werden. Die werden sich auf jeden Fall sich in alles reinschmeißen. Die wollen jedes Spiel ans Maximum gehen. Und da wird man natürlich sehen, für was das reichen wird. Und da werden wir einfach sehr, sehr gespannt sein. Und ja, ansonsten Drücke ich dir natürlich auch die Daumen wie allen afrikanischen Teams letztendlich. Und wir sind einfach gespannt, wie sie sich präsentieren werden und was sie rausholen werden. Und wenn sie einen Sieg holen, dann ja, wird es, glaube ich, eine große Party dann geben. Ja.
Das auf jeden Fall. Also ich glaube, dann ist in Praia kein, dann bleibt da auf jeden Fall keine Kehle trocken an dem Abend. Wobei ich auch gehört habe, weil ich habe mir ja diesen Podcast mit Alistair Howe, der die Geschichte so ein bisschen erzählt hat, angehört, der hat gesagt, die sind so entspannt, die Menschen auf Kap Verde. Es war dieser entscheidende Tag von diesem Spiel. Er ist durch die Stadt gelaufen und er dachte, okay, jetzt flippen hier alle aus, die treffen sich schon vorher und so. Er hat gemeint, ey, die sind vor den Cafés gesessen, haben ganz entspannt, so als ob es ein Tag wie jeder andere wäre. Als sie dann zum Stadion sind, dann war Party auf jeden Fall. Ist ein bisschen außerhalb von Praia, aber er hat gesagt, die sind entspannt. Und das wünschen wir natürlich auch der Mannschaft ein, dass sie entspannt an das Ganze rangehen können, aber dann den maximalen sportlichen Erfolg holen. Ich danke dir, hat sehr großen Spaß gemacht. Ich glaube, Kap Verde ist einfach eine coole Story und dass wir die jetzt hier ein bisschen aufgedröselt haben, ist auch cool, dass es diese Bühne für diese Mannschaft gibt, die es verdient hat. Danke dir.
Danke dir. Bis bald.